Willkommen zum Börsenbrain, dem Anlegerpsychologie-Podcast. Ich bin Alexandra Weck.
Und ich bin Niklas Kreuz von Invios in Hamburg. 41 Jahre Börsenerfahrung, ehemaliger Banker und heute Gründer von Invios, dem Institut für Vermögenssicherung und Asset Management. Dazu auch Fondsadvisor und Spezialist für Behavior Finance. Ich helfe Ihnen zu verstehen, warum unser Gehirn beim Investieren oft unser größter Feind ist.
Und egal, ob Sie Ihr Portfolio selbst optimieren, professionell verwalten lassen oder einfach die Psychologie dahinter verstehen wollen, hier bekommen Sie die wissenschaftlich fundierten Antworten statt oberflächlicher Aktientipps.
Denn erfolgreiche Geldanlage hat weniger mit Marktprognosen zu tun als mit der richtigen Einstellung. Genau diese Psychologie analysieren wir heute wieder für Sie.
Also lassen Sie uns gemeinsam in die faszinierende Welt der Neurofinance eintauchen.
Kurzer Realitätscheck zwischendurch. Wir reden hier über Aktien und andere Investments. Wir haben auch keine Kristallkugel. Alles, was Sie hören, sind Gedanken und Perspektiven. Keine konkreten Kaufempfehlungen. Wer investiert, übernimmt Verantwortung und manchmal auch ein kleines Risiko. Und falls Sie dachten, das hier kommt mit Fischbrötchengarantie, leider nein. Invios macht das Ganze übrigens offiziell. Wir sind vertraglich gebundene Vermittler unter der Haftung der NFS-Netfonds Financial Service GmbH in Hamburg.
Viele Eltern unterschätzen, wie stark die Zeit für oder gegen sie arbeitet. Und wer heute 50 Euro im Monat für sein Kind anlegt, der kann ihm oder ihr mit 18 Jahren ein kleines Vermögen übergeben. Wer allerdings erst mit 18 beginnt, verliert schnell mehrere hunderttausend Euro. Und heute sprechen wir darüber, warum die Zeit der wichtigste Hebel beim Vermögensaufbau für die Kinder ist und welche typischen Fehler auch Eltern oder Großeltern vermeiden können. Und natürlich habe ich heute wieder die Person mit dabei, die wie kaum ein anderer beides verbindet, nämlich jahrzehntelange Investmenterfahrung und tiefes Verständnis für die Psychologie von Anlegern und Anlegerinnen, Nicolas Kreuz, unser Taktgeber der Anlegerpsychologie. Und er zeigt uns, warum Prokrastination beim Kindersparen so teuer werden kann und wie Eltern klug starten. Herr Kreuz, guten Morgen nach Hamburg.
Moin, moin.
Und wir haben es jetzt schon in der Einleitung gehört, heute geht es um ein Thema, was sehr, sehr viele bewegt. Und diese Folge heute ist nicht nur für Eltern, sondern vielleicht auch für die Großeltern. Und es geht heute darum, wie man einerseits Kindern auch den Umgang mit Geld schon beibringt, aber vor allen Dingen auch, wie man für Kinder auch vernünftig anlegt. Herr Kreuz, Sie haben ja auch Kinder, also für Sie ist das ja auch, denke ich mal, dann ein relevantes Thema. Aber Sie sind ja auch der Experte, also vielleicht können Sie da mal einen kurzen Einblick geben, was wir heute alles auch noch behandeln.
Ja, es geht eigentlich im Prinzip darum, weil die Kinder ja noch nicht mal anfangen können zu laufen, als Eltern die Verantwortung zu übernehmen und sich vielleicht heute auch von den Problemen, die einen ja beschäftigen, weil wir klassisch konditioniert sind, wie Sie sprachen das schon an, Prokrastination, die Risikoaversion, die uns ja auch beigebracht wird, die wir klassisch erlernen über unsere Eltern, Projection Bias und Present Bias, also im Grunde genommen die Dinge, die wir falsch machen, dann eben halt nicht falsch zu machen bei unseren Kindern. Und da gibt es, glaube ich, ein ganz wesentliches Faktum, nämlich die Zeit spielt immer für einen mit. Das heißt also in den 18 Jahren, das werden wir heute auch noch kennenlernen, des Beginns, bis die Kinder dann quasi zumindest vor den auf der Ebene mit 18 dann auch ordentlich was draus machen kann. Mal gucken. Festzustellen, dass die Zeit nicht nur für die Eltern, sondern auch für die Kinder spielt, direkt an der Börse, dass die ersten 18 Jahre sogar durch den Zinseszinseffekt das achte Weltwunder im Prinzip dann auch wirklich eine Extrapolation nach hinten in der Vermögensentwicklung brauchen. Also früh anfangen, das ist einer der wesentlichsten Kernsätze oder Lernsätze, die wir heute vielleicht mitnehmen dürfen.
Ja, und ich habe da ein paar persönliche Anekdoten auch mitgebracht, weil leider muss ich auch sagen, haben meine Eltern hier auch einiges falsch gemacht. Und obwohl ich sie natürlich sehr liebe, aber es ist einfach, wie es ist. Und wir haben halt auch häufiger mal von den Großeltern irgendwelche Spielzeuge geschenkt bekommen und ja, ich sag mal, ein Sparplan wäre vielleicht besser gewesen. Und ja, man hätte vielleicht einen Teil vom Kindergeld anlegen können, also das auf der einen Seite, auf der Anlageseite. Aber auch, dass wir in der Familie generell sehr wenig über Geld gesprochen haben. Und wenn, dann haben wir es nur so mitbekommen, ja, der Vater hat wieder an der Börse spekuliert, ja, also auch eher negativ konnotiert. Und ja, das, da haben sich mein Bruder und ich dann die letzten Jahre, als wir erwachsen waren und dann selber verdient haben, da hat so langsam angefangen, dass wir uns ja aus dem rausgearbeitet haben. Insofern ja, auch habe ich heute wieder einige Sachen mitgebracht aus eigener Erfahrung. Aber bevor wir da reingehen, wir wollen ja auch hier immer praktisch noch was mitgeben. Und ich würde sagen, diese Woche ist es mal wieder Zeit für einen Buchtipp der Woche. Herr Kreutz, welche Bücher würden Sie Eltern auch zu dem Thema empfehlen?
Ja, also wenn die Kinder überhaupt noch Bücher lesen. Ich hörte von einem befreundeten Professor, dass mittlerweile sogar Studenten an die Uni kommen, die in ihrem gesamten Leben noch nie ein Buch gelesen haben. Von daher, wenn es wirklich ein Buch sein sollte für die Eltern, dann gebe ich immer die Empfehlung, dass man über KI sich sehr gut Surrogate ziehen kann. Da könnte man über Smart Money, Smart Kids von Dave Ramsey sicherlich eine schöne Anekdote oder Opposite of Spoiled. Das kann man sich auch letzten Endes auch aufs Englische übersetzen lassen. Ansonsten, unser Thema ist ja die Behavior Finance. Und wenn sich die Eltern bewusst werden, dass 90% aller Finanzängste die Eltern auf die Kinder übertragen und diese 18 Jahre eben halt auch des Vorsprungs, wenn man wirklich beginnt, bevor das Kind beginnt zu laufen, dann dass mehr als 1 Million Euro am Ende eines Lebens aus, über die man dann mehr verfügt, bei gleicher Einzahlung bis auf diese 18 Jahre. Und Kinder lernen halt durch Verhalten, durch Imitieren und das heißt beobachten. Das heißt also auch dann eben nicht durchreden, sondern sie beobachten die Eltern in der Form. Deshalb wäre es eigentlich viel, viel wichtiger, sich im Internet zu informieren, als jetzt stundenlang viele Bücher zu lesen. Oftmals steht da auch das Gleiche drin. Ich glaube, da ist das Internet sehr viel effektiver und effizienter.
Okay, also ich finde das sehr, sehr beachtlich, was Sie da auch wieder alles zutage fördern. Also gerade das Thema Vorbild der Eltern. Ja, das war dann genau bei uns zu Hause auch das Problem. Ja, wenn nicht über Geld gesprochen wird, also wir haben zwar Taschengeld bekommen und dann konnten wir das selber in die Spardose werfen und dann sind wir zum Weltspartag bei der lokalen Sparkasse dann hingegangen und haben das Sparschwein ausgekippt und ich glaube, den Weltspartag gibt es, glaube ich, immer noch, oder?
Ja, den gibt's noch.
Und wenn die Folge rauskommt, die Folge kommt ja, wir nehmen jetzt im September auf, die Folge kommt ja auch tatsächlich erst im Oktober raus. Das wäre eigentlich jetzt eine gute Überleitung dann zum Weltspartag, fällt mir gerade ein, weil der ist ja immer der ist auch im Oktober, glaube ich, Ende Oktober. Das ist eigentlich ja dann, ist ja schon ein gutes Thema, die Kinder mal in die Bank zu nehmen. Also wir fanden das schon immer schön, das war schon so ein Highlight. Aber man sollte ja doch auch den Kindern vielleicht ein bisschen mehr beibringen, als das Geld einfach ins Sparschwein zu werfen. Weil das ist ja jetzt heute auch nicht mehr. Also ich meine, damals gab es ja noch ordentlich Zinsen. Ich kenne ja noch Zeiten mit 5% auf dem Tagesgeld. Aber diese Zeiten sind ja nun mal lange vorbei. Also was würden Sie jetzt, wenn jetzt Weltspartag ist, was würden Sie dann Eltern empfehlen, an diesem Tag mit den Kindern zu machen? Und ich sag mal so ab einem Alter von 6 Jahren.
Also im Grundsatz ist es wichtig, dass die Kinder an Geld herangeführt werden. 6 ist ein gutes Alter. Es gibt so Schritte bis 12 und dann natürlich auch ab 18. Aber da entwickeln Kinder den Umgang mit Geld. Und es darf überhaupt nicht verkrampft sein. Es soll auch es eigentlich so sein, dass so wie früher unsere Eltern uns auch Taschengeld gegeben haben, also ein gewisses Budget, damit haushalten zu können, das ist wichtig als Erfahrung. Also sie von dem Geld wegzuhalten, weil es dreckig ist oder weil am Ende eines Lebens sowieso genug da zur Verfügung stehen. Nein, das ist, man muss es auch lernen, das mit, wie man mit Geld umzugehen hat. B, dann, ich würde es nicht zu einer Sparkasse tragen oder überhaupt zu einer Bank, sondern ich würde mich als verantwortungsvoller Vater oder als Mutter informieren, wie gesagt, übers Internet und dann sicherlich auf gute Fonddepots, Junior-Depots von unterschiedlichen Banken konzentrieren. Da auch
kommen wir dann gleich auch nochmal zu, ja genau.
Da im Prinzip einfach mal eine Wettbewerbsanalyse machen. Und dann frühzeitig anfangen und nicht Festgeld, Tagesgeld, sondern aufgrund dieses extrem langen Anlagehorizontes eines neugeborenen Kindes oder eines sechsjährigen Kindes, da reden wir ja über 80 Jahre plus als Anlagehorizont, dann sollten da auch mindestens 80% Aktien in dem Depot sein. Das ist so ein guter Richtwert, vielleicht sogar noch einen Ticken mehr. Die Theorie sagt sogar bis 94%, also 100 minus Lebensalter, das darf dann die Aktienquote sein. Wir vom Institut, aufgrund der besseren Verfügbarkeit von Informationen und auch, dass wir alle älter werden, und sogar mit einer Zahl von 120 statt mit 100 starten minus Alter. Das heißt also, die Aktienquote wird eigentlich eher ein bisschen höher gefahren, weil die Aktie über solch einen Zeitraum und auch schon ab 5 oder 7 Jahre definitiv eine Festgeldanlage schlägt. Und zwar.
Aber das ist ja interessant, weil Sie sagen jetzt etwas, was ich glaube, viele Eltern, wenn sie denn dann an, also man muss ja sagen, die meisten legen ja gar nicht an, das ist ja schon mal ein Problem für sich. Die dann aber so klug sind anzulegen, die legen einfach so möglichst sicher wie möglich an und fahren die Aktienquote ja auch eher runter als hoch, was ja genau dem widerspricht, was Sie gerade gesagt haben. Und ich habe dazu auch noch mal eine Anekdote, das muss ich einfach erzählen. Meine Eltern haben so Wohnsparanteile für mich mal als Kind gemacht. Und dann bekommt man, wenn man 18 ist, halt die Anteile an so einer Wohnungsgesellschaft. Und dummerweise in der Stadt, in der ich dann auch groß geworden bin, hatte dann diese Wohnbaugesellschaft einen Geschäftsführer, der selber in die Kasse gegriffen hat und der wurde auch wegen Untreue angeklagt, ist dann aber leider auch unterwegs im Prozess noch verstorben. Aber Fakt war, die Wohnungsbaugesellschaft hatte ein dickes Minus und die haben dann versucht, bei den Anteilseignern die Gelder einzutreiben, also Nachschüsse zu holen. Und ich habe mich dann zum Glück darauf berufen können, hey, meine Eltern konnten mir das ja nur schenken als Kind, wenn es keine Nachschusspflicht gibt. Weil es gibt ja Hochrisikopapiere, die man ja, glaube ich, Kindern gar nicht schenken darf irgendwie, weil es eine Nachschusspflicht gibt. Und dann habe ich gesagt, also ihr kriegt von mir nichts. Und zum Glück war ich dann damit fein raus. Aber ich wünschte mir wirklich, meine Eltern hätten einfach nur 50 Mark jeden Monat in irgendwie ja einen ETF- oder Fondssparplan gemacht. Also wie sehen Sie das in der Praxis? Gibt es viele Eltern, die, wenn sie anlegen, dann wirklich extrem konservativ sind? Und was steckt da psychologisch dahinter? Warum machen die das so? Weil Sie haben es ja gerade schon gesagt, je länger der Horizont ist, desto mehr kann man eigentlich Risiko eingehen.
Im Grundsatz sind es 4 Fehler. Zusammengefasst ist es die Prokrastination. Schwieriges Wort, kann man teilweise drüber stolpern. Eigentlich ist es die Aufschieberitis. Also,
kennen wir alle aus der Uni.
Ja, kennen wir alle. Kostet im Schnitt dann auch einen relativ hohen Betrag. Dann ist es die generelle Risikoaversion. Man sagt, Mensch, ist neu vielleicht in der Rolle auf des Vaters oder der Mutter, will nichts falsch machen. So ist es ja auch mit der Behandlung eines Neugeborenen. Man findet sich da erst neu in eine Situation rein und so muss man eben halt auch umschalten in einer Finanzsituation. Und dann gibt es den Projection Bias. Also das heißt, man projiziert die eigenen Ängste, die Erfahrung am Kapitalmarkt, wenn sie negativ waren, eben halt aufs Kind. Und dann gibt es eben halt diesen sogenannten Present Bias, also die sofortigen Kosten von einem Sparplan versus Vorteile dann entsprechend, wenn sie 18 Jahre und älter sind. Ich will das mal ein bisschen plastischer darstellen, was ganz wesentlich ist. Dazu haben wir an unserem Institut mal den Slide 2 vorbereitet. Wenn Sie das jetzt quasi im Video auch sehen, sehen Sie auf Slide 2 ein etwas unglücklicheres Kind und ein glückliches Kind. Liegt einfach nur daran, weil man über die 18 Jahre schon gleich von Anfang an gestartet hat, bei dem etwas glücklicheren Kind rechts. Man beginnt mit einer Sparrate von 50 Euro, hat einen Zinssatz, und ich erkläre Ihnen das auch gleich, man kann im Schnitt etwa 8% rechnen, bei einer internationalen Anlage mit einer hohen Aktienquote. Die Ansparzeit beträgt jetzt hier mal bis zur gesetzlichen Rente. Wahrscheinlich wird man heutzutage dann sogar, oder die Kinder, die heute geboren werden, noch etwas länger arbeiten müssen, weil die gesetzliche Altersvorsorge nicht ausreicht. Und dann gibt es ein Endkapital. Wenn man bei 49 Jahren oder nur eine Ansparzeit von 49 Jahren hat, das ist links unten, das sind im Endkapital mit sonst gleicher Ausstattung, gleicher Rendite, 340.000 Euro Endkapital nach 49 Jahren.
Das wäre jetzt der Fall, wenn man zum Beispiel erst mit 18 anfängt und dann bis zur Rente spart, ne?
Wenn man gleich im Neugeborenenalter anfängt, also sprich mit 0 Jahren über 50 Euro monatlich, gleicher Zinssatz und dann 67 Jahre, also 18 Jahre weiter spart, dann kommen wir auf sage und schreibe im Endkapital von 1,4 Millionen. Das ist also mehr als eine Million, die die ersten 18 Jahre ausmachen, weil ansonsten gleicher Konstitution, da ist eine Einzahlung natürlich 40.000 Euro zu leisten zu 29.000 Euro, 400, aber allein nur diese knappen 10.600 Euro machen am Ende über den Zinseszinseffekt plus den 18 Jahren, die man länger spart, nach hinten raus, über den Zinseszinseffekt über eine Million. Das ist das, was man sich eben vor Augen führen muss, und dass die Aktie letzten Endes auch genau solch einen Bausparvertrag oder auch eine Fixed Income Anlage, eine Festgeldanlage oder geldmarktnahe Anlagen schlagen.
Versicherungen, ne? Kapitalgebundene Versicherungen kennen wir alle, glaube ich.
Genau, bei der Kapitalbildung macht das wenig Sinn. Das lernen Sie auch im ersten Semester im Studium. Zur Kapitalbildung ist eine Lebensversicherung nahezu ungeeignet. Also lieber den Risikoschutz rausnehmen, da dann entsprechend Versicherungsprämien dann zu bezahlen. Aber zur Kapitalbildung das Geld einfach direkt an die Börse zu bringen und nicht über eine Versicherung zu routen. Da werden bis zu 50% Kosten über eine Laufzeit abgezogen, und das fehlt Ihnen dann ist auch an der Rendite. Wenn Sie da auf den Slide 4 einfach mal einmal kurz eingehen, dann sehen Sie, das ist ein Slide vom Deutschen Aktieninstitut, da sehen Sie über eine langfristige Sparrate, es ist absolut attraktiv, hier ist abgebildet in grün von 1970 mal eine Anlage, die sich dann fast verzehnfacht hat über den Zeitraum bis jetzt Ende 2024. Und dieser kleine graue Kasten, da sehen Sie eigentlich, wie annualisiert die Renditen sich irgendwo bei 10% bei der Anlage, bei maximaler Rendite etwa bei 7,9% über die 30 Jahre dann auch einpendelt. Und nur am Anfang geht diese Schere auseinander, nämlich wenn Sie nur einen kurzfristigen Anlagehorizont haben, dann können Sie natürlich über die Volatilität am Aktienmarkt, also die Schwankungsbreite, eben halt auch mehr Verluste generieren. Und was sich daraus dann entwickelt, das sehen Sie eigentlich auf dem Slide 3 ganz gut. Und sagt auch hierzu, es ist das Renditedreieck vom Deutschen Aktieninstitut. Man schaut sich dieses Dreieck an, das quasi von rechts oben nach links unten zu lesen. Man startet quasi dann von 2023 und kann dann runterschauen über das Ziel hinweg, über welche Rendite man verfügt. Und man sieht, wenn man in den MSCI World, hier sind die Renditen des MSCI Worlds abgetragen, 2001 eingestiegen wäre und das bis 2018 eben halt durchgeführt hätte, die besagten 18 Jahre, dann hätte man eine durchschnittliche Rendite von 7,9%. Also da liegen wir bei den 8%, die wir zugrunde gelegt haben, dann gut auch beieinander.
Ja, also es ist sehr eindrücklich und wie gesagt, an alle, die jetzt heute den Podcast nur hören, gerne auch in die Shownotes schauen. Dort werden die Slides auch nochmal hinterlegt. Also das sollten sich alle nochmal anschauen. Vor allen Dingen auch alle Großeltern, die vielleicht heute zuschauen. Weil es ist ja nun mal auch so, wir müssen da ja auch wirklich realistisch sein. Vielen Menschen in Deutschland geht es auch gerade nicht so gut. Und ich sag's mal so, gerade die Menschen, die natürlich ein niedriges Einkommen haben und Kinder, gerade die müssen unbedingt so fürs Alter zurücklegen. Und natürlich können viele Eltern das auch nicht. Also es klingt für uns jetzt vielleicht natürlich, 50 Euro im Monat, dann gehe ich vielleicht einmal weniger essen oder so, aber es gibt nun mal ja auch wirklich viele Familien, da zählt wirklich jeder Euro. Und gerade hier können vielleicht die Großeltern, anstatt dass sie Geschenke kaufen, lieber Zukunft kaufen. Ne? Also das hatten wir ja so gesagt, dass das eigentlich das viel bessere Geschenk ist. Und selbst wenn es nicht 50 Euro im Monat sind, aber auch einmal im Quartal 50 Euro ist besser als nichts. Also ich glaube, das ist das wäre sehr wichtig, das hier auch nochmal an der Stelle zu sagen. Gerade wer es sich eigentlich nicht leisten kann, muss umso dringender schauen für später, dass man irgendwas macht. Ne? Und man kann ja man muss ja auch sagen, es gibt ja auch Depots, wo man auch drunter sparen kann. Also die 50 Euro ist jetzt keine Mindestsumme der Banken, sondern das haben wir jetzt einfach für die Berechnung genommen. Man kann auch mittlerweile bei manchen Banken für 10 oder 25 Euro auch was machen.
Korrekt. Also man darf sich da auch gar nicht zu sehr sklavisch an irgendeiner Summe, die wir jetzt mal fiktiv aufgerufen haben, festhalten, sondern da gibt es ja auch innerhalb des Koalitionspapiers sogar noch einen Zuschuss. Man plant ja mit dieser sogenannten Frühstartrente ab 1. Januar 2026 mit 10 Euro auch das zu fördern. Also wenn man privatwirtschaftlich minderjährigen Depots dann bespart, dann werden Kinder ab 6 Jahren für ihre Rente durch Investitionen am Kapitalmarkt immer noch bezuschusst vom Staat. Der Förderzeitraum sind 12 Jahre. Ich sage jetzt auch, 10 Euro ist ja nicht die Welt im Monat, aber macht was aus. Und dann sind es nicht mehr 50 Euro, die die Großeltern oder die Eltern besparen, sondern nur noch 40. Da gibt es ein paar Regeln, dass der Kapitalschutz, kein Zugriff durch den Staat oder Gläubiger, steuerfrei ist die Ansparphase. Das ist das Schöne. Besteuerung findet dann in der Auszahlphase statt, aber das ist bei jeglichem Anlageprodukt innerhalb Deutschlands quasi gesetzt, bis auf ein paar Ausnahmen. Man kann privat zuzahlen, das ist rein theoretisch ohne Begrenzung der Höhe und das Zugriffsrecht dann Kapital bis Renteneintrittsalter bis 67 ist gesperrt. Aber dann kann man auch über diesen Betrag verfügen und wir haben ja gerade schon über diese Summen gesprochen und wenn der Staat sich daran auch an dieser Notwendigkeit, die nicht nur sieht, sondern mit der Einsicht dann auch sagt, wir fördern das, dann sollte man das definitiv auch wahrnehmen. Also schauen, Stichwort Frühstartrente, 1.26 startet das.
Das ist ein sehr guter Tipp. Also ich hoffe, da gucken jetzt alle, googeln jetzt mal alle fleißig. Und wenn wir dann jetzt nochmal auf das Thema gehen, ich glaube, das ist auch so eine Frage, die sich vielleicht der ein oder andere stellt. Soll man das dann auf dem eigenen Depot sparen oder soll man für das Kind ein Depot anlegen? Also was sind da so die Unterschiede? Was raten Sie da?
Ja, also häufig werden diese minderjährigen Depots bezuschusst von den Gesellschaften. Das heißt, man kriegt dort Sonderkonditionen. Wir arbeiten mit unterschiedlichsten Häusern zusammen. Es gibt für meine Kinder hatte ich das damals gemacht von der FFB-Bank. Das kann man ab 25 Euro monatlich besparen. Das ist jetzt keine Empfehlung. Da können Sie durchaus auch andere Häuser mal reinschauen. Da werden aber keine Depotkosten fällig. Es werden eine riesige Auswahl an Fonds. Sie zahlen keine Ausgabeaufschläge für die Kleinen, sodass sie da wirklich auch direkt Renditen sehr, sehr gut erzielen und Transaktionsgebühren entfallen da auch. Das heißt also, dass man da früh starten kann. Es ist auch wichtig, unter der steuerlichen und Steueraspekten und auch von Freibeträgen bis zur Volljährigkeit eben halt diese minderjährigen Depots zu besparen, weil es kleine Individuen sind. Da geht dann schon ein Freistellungsbetrag ab 100.000, diesen Auftrag kann man erteilen. Die 1.000 Euro, die Sie da im Jahr dann eben halt steuerfrei an Zinserträgen, Kapitalerträgen generieren. Das sollte man auch ausnutzen, insbesondere wenn man für etwas mehr bespart. Also minderjährigen Depots aufbauen. Nachher hat man sonst die Schwierigkeiten, das auch auseinander zu klamüstern. Und das System funktioniert ja auch sehr gut über diese monatlichen Sparplanraten. Da können ja dann auch Großeltern oder Eltern mit reinbezahlen.
Und, aber auch hier gilt wieder, Herr Kreutz, am 15.
Ja, richtig, genau. Also für die, die diese Podcast-Folgen nicht alle chronologisch gesehen haben, was ich nur empfehlen kann, weil man damit auch viele Anlagefehler vermeidet, am 15. eines Monats zu sparen, macht pro Jahr 1% mehr Rendite aus, als wenn man es am Anfang eines Monats bespart.
Und das ist ja bei 18 Jahren bei einem Kind dann wieder kumuliert, das läppert sich, ne? Würden wir jetzt.
Das sind mehr als 18%, weil da der Zinseszinseffekt ja dann auch wieder wirkt und man macht nichts anderes, als vom 1. auf den 15. diesen Sparplan zu besparen.
Dieser Tipp übrigens, dieser Tipp scheint so viel wert zu sein und es scheinen so wenig Leute zu wissen. Und das hat mich auch, also ich habe es selber auch nicht gewusst. Und das Video, was wir dazu extrahiert hatten, das ist auch schon viral gegangen auf TikTok. Also das war ihr meist gesehenes, gespeichertes und gelikedes Video. Also das wissen viele Menschen anscheinend nicht. Auch hier nochmal unser Appell, Sparpläne, wenn Sie welche schon haben, ändern einfach auf den 15. Das macht schon richtig was aus, ja. Welche Anlageformen empfehlen Sie denn dann für einen 0 bis 18 Jahre Horizont?
Möglichst hohe Aktienquoten zu wählen, weil, wie gesagt, der Anlagehorizont ja mehr als 80 Jahre beträgt. Nach den aktuellen Sterbetafeln, Aktien können eben halt über einen langen Zeitraum ihr Renditepotenzial voll ausschöpfen. Und dann haben wir so um und bei zwischen 6,5 bis 8, 9%, wenn man international breit streut. Da sollte man auf die Kosten achten. Man kann natürlich passive Investments wählen, sogenannte ETFs, die auch in aller Munde sind. Auch da sollte man schauen, auf die Kosten schauen, weil es gibt ETFs, die 6 Basispunkte kosten und es gibt ETFs, die 40 Basispunkte kosten und sie haben inhärent das gleiche Underlying. Das heißt, dass die gleichen Aktien sich in diesem ETF befinden. Dann sollten die physisch hinterlegt sein, nicht repliziert. Das heißt also, dass man da einen Ausfallschutz hat, dass es eben halt auch Sondervermögen darstellt, wenn man Gelder in Investmentfonds reinlegt. Ich würde nicht mit Einzelaktien hantieren, sondern das in professionelle Hände geben. Und wenn man da einem stumpfen, passiven Investment-Modus nicht folgen möchte, weil es eben halt auch immer wieder Downsides gibt, exogene Schocks, die dann eben halt auch entsprechend zu einer erhöhten Volatilität führen, dann sind natürlich auch aktive Mischfonds gut gewählt. Aber man sollte die risikoreicheren aufgrund des langen Anlagehorizontes und des Renditepotenzials, was sich daraus entfalten kann, sollte man definitiv höher die Aktienquote wählen, als man es für sich selber dann auch wählt. Das wäre ein Ansatz, den ich persönlich als Vater, wenn ich nochmal jüngere Kinder hätte, erwählen würde. Grundsatz, sich über das Internet dann auch zu informieren und immer mal wieder nach im Jahresrhythmus zu schauen, ob die Allokation so breit aufgestellt auch gut funktioniert. Und ansonsten auch mal einen Profi fragen.
Also Sie wären dann so ein Profi, den man fragen könnte. Das an der Stelle ganz kurz. Aber es gibt ja auch viele, viele Kollegen von Ihnen. Also es ist ja zum Glück ein wichtiges Thema. Und genau, aber Sie sind da auch natürlich unser Experte für Behavioral Finance. Und ich würde jetzt gerne noch auf ein weiteres Thema dann eingehen. Nämlich, was ja auch wichtig ist, nicht nur einerseits für die Kinder zu sparen, sondern natürlich auch die Kinder zu befähigen, dann sobald sie selbst mal Geld haben, das natürlich auch richtig zu managen. Und daher, ab wann würden Sie so sagen, ab welchem Alter verstehen Kinder das Thema Geld und investieren?
Sehr, sehr gute Frage. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen. Vor 6 sollte man überhaupt, weil man zwischen Wollen und auch das zu verstehen, was Geld bedeutet, dass es eigentlich ja nur ein Surrogat ist, beziehungsweise ein Mittel zum Zweck, das verstehen Kinder noch nicht. Durchaus mit 8, 10 und 12 Jahren gibt es dann in der Entwicklung durch Neurofinance auch belegbar verstehen dann Kinder, was Geld ist, dass man sich damit auch als Mittel zum Zweck etwas dafür kaufen kann.
Also Taschengeld ist auf jeden Fall nach wie vor immer noch ein wichtiges Tool, um den Umgang mit Geld zu verstehen.
Exakt. Ja, einfach auch Fehler damit zu machen, zu wissen, da gibt es ein Budget und außerhalb dieses Budgets sollte man sich nicht bewegen, ansonsten engt das einen an. Und man sieht das ja auch in der heutigen gesellschaftlichen Situation, dass wir eine relativ hohe Überschuldungsquote haben. Aber die ist nicht komplett durch die gesamte Bevölkerung gleich verteilt, sondern Menschen, die weniger Wissen, mit weniger Ausbildung versehen sind, weniger Finanzbildung besitzen, die sind tendenziell höher verschuldet, weil es eben auch täglich verfügbar ist über all die Möglichkeiten, sich kurzfristig schnell Konsumkredite zu besorgen.
Das wird ja auch Thema unserer nächsten Episode, dann nach dieser Episode hier, weil wir das ja auch aufgreifen wollen, weil es einfach wichtig ist und wir das genauso sehen. Ne? Viele junge Menschen, die das erste Mal dann verdienen, kommen genau in dieses Thema nämlich rein. Machen wir dann das nächste Mal, aber das ist natürlich auf jeden Fall wichtig und Wie erklärt man jetzt einem Sechsjährigen, was eine Aktie ist? Weil ich kann mich nämlich noch erinnern, das hatte mir meine Mutter letztens erzählt, das war so wohl eine ganz lustige Situation. Wir mussten in der Schule sagen, was unsere Eltern beruflich machen. Und mein Bruder hat dann auf den Zettel geschrieben, der Papa ist Aktionär. Weil mein Vater saß halt immer mit der Zeitung zu Hause und hat dann, klar, ich hatte ja dieses Telekom-Debakel schon erwähnt und er hatte natürlich immer vom Thema Aktien. Also er hat es halt so erzählt zu Hause, aber wir haben es natürlich nicht so richtig verstanden und mein Bruder hatte auch keine Ahnung, was Aktionär bedeutet, weil eigentlich war mein Vater natürlich selbstständig im eigenen Unternehmen, aber davon haben wir zum Beispiel als Kinder gar nicht so viel mitbekommen, weil er immer nur über die Börsenkurse zu Hause geflucht hat, also zumindest über die Telekom. Ja, also wie erklärt man einem Sechsjährigen, was eine Aktie ist oder einem Achtjährigen?
Ja, also bei einem Sechs- oder Achtjährigen, man kann es eigentlich plastisch an einem Kuchen erklären. Nehmen Sie einen Kuchen. Ein Kuchen kann ein Unternehmen sein. Und wenn Sie dem Kind das erklären, dass man über eine Aktie ähnlich wie so ein Kuchenstück verfügt und wenn es dem Unternehmen gut geht, dann wird der Kuchen größer. Und jedes Jahr bekommt man so eine kleine Kirsche, ein bisschen mehr Sahne oder ein bisschen mehr Füllung rein. Das ist dann quasi die Dividende. So, und dann gibt es aber auch Jahre, wo schmal Hans Küchenhannes unterwegs ist und man in der Form dann der Kuchen im Volumen abnimmt, die Qualität vielleicht auch ein bisschen runtergeht oder das Kuchenstück etwas kleiner wird. So, glaube ich, kann man das gut transportieren für ein sechsjähriges Kind. Das, wenn man spart, das ist ja auch so eine Art Lustverlust, dann wird im darauffolgenden Jahr vielleicht dann das Kuchenstück sogar etwas größer sein.
Mhm.
Wenn man das in den Zusammenhang bringt, ist das, glaube ich, sehr, sehr gut. Ansonsten kann man das natürlich mit jedem Spielzeug auch. Wenn Kinder in den Spielzeugladen gehen und sehen, ja, eine Lego-Burg möchte ich gerne haben, die ist aber jetzt vergriffen, dann weiß man im Grundsatz, ja, kann da auch was anderes wählen, aber Lego produziert so viel. Und trotzdem sind diese Produkte letztendlich dann vielleicht auch vergriffen für das Kind. Da muss man dann eine Woche später dann in diesen Laden wieder reingehen. Kann man darüber vielleicht auch erklären, wenn ein Unternehmen gute Produkte herstellt, dass es teilweise eben halt auch vergriffen ist, dass man entsprechend höhere Preise dann auch durchreichen kann. Also im Grundsatz sollte man das spielerisch machen und immer halt an physischen
Ja, Spielzeug. Ich hatte letztens auch noch was auf Instagram gesehen, wo Eltern ihrem Kind Steuern erklären. Das heißt, sie geben ihnen Taschengeld und nehmen ihnen dann die Hälfte weg. Und da ist natürlich dann das Geschrei groß. Aber ich glaube, jeder Erwachsene kann sich da reinfühlen. Aber gut, wir wollen ja heute auf jeden Fall nicht über Steuern sprechen.
Vielleicht ist das irgendwann auch mal ein Thema, aber nicht heute.
Genau, das können wir auch machen. Aber zum Thema auch, wir kennen das Quengeln und so. Also sollen Kinder auch Verluste erleben oder schützt man sie da am besten davor? Weil die Eltern heutzutage, wenn ich mal vergleiche, wie wir damals groß geworden sind, auch ohne Handy, wir sind einfach rausgegangen und wir wussten einfach, wenn es dunkel ist, müssen wir wieder zu Hause sein. Und ich meine, ich habe das Gefühl, die heutigen Eltern glauben, natürlich auch durch die Medien, dass es alles viel gefährlicher ist als früher und haben so diesen Drang, ihre Kinder vor allem zu beschützen. Und ist das vielleicht auch so ein Thema, warum Eltern das Thema Börse und Aktien auch so ein bisschen meiden mit Kindern? Weil man könnte ja eben auch mal 2-3 Jahre lang Verluste erleben, ne?
Ja, also ob es sinnvoll ist, einem 6-jährigen oder 8-jährigen Kind zu erzählen, dass das Depot gerade 20% im Minus ist, das halte ich für pädagogisch nicht unbedingt sinnvoll. Mhm. Aber im Grundsatz darf man die Ängste eben halt nicht übertragen auf der Eltern, auf die Kinder. Es ist ja auch nicht ohne Grund, dass der Gesetzgeber es vorsieht, dass diese minderjährigen Depots bis zum 18. Lebensjahr eben halt frei von dem Zugriff der Kinder ist. Das hat ja einen Grund. Und ich glaube, dass man über einen Zeitraum von 18 Jahren nicht viel falsch machen kann, wenn man Geld am Aktienmarkt anlegt für die Kinder. Ich würde das einfach trennen. Das, was man für den täglichen Bedarf und den Umgang mit Geld lernen sollte, das sollte man möglichst früh machen. Aber alles, was die Investition anbelangt, das ist ein längerer Zeitraum. Da kann man in sehr homöopathischen Dosen dann in der Pubertät vielleicht mit anfangen.
Also so ab 12.
14, genau. Dass man in dem Zeitraum sagt, wir besparen da etwas für dich und da darfst du auch mit 18 dann drüber verfügen. Das vielleicht auch mit einem konkreten Anlass verbinden, Studium fürs erste Auto, was auch immer. Dann bekommt das eine gewisse Art von Wertschätzung und man beschäftigt sich damit, dass man eben halt auch etwas bespart und diesen Konsumzeitpunkt nach hinten verlagert. Also dieser sogenannte Lustverlust und dann am Ende da eine sehr viel größere Freude drüber ist, weil man eben halt auch auf ein Ziel hingespart hat. Das ist wichtig dann in dem Lernprozess.
Ja, so das war auch, das war zum Glück eine gute Lektion, weil meine Eltern haben, also Sparen haben sie uns beigebracht. Und auch mit dem Taschengeld dann selber zu haushalten. Wir hatten dann allerdings mal das war ein kleiner Familienstreit, weil es hieß immer, wir können dann mit unserem Taschengeld machen, was wir wollen. Und mein Bruder und ich hatten uns dann damals diese Tamagotchis gekauft. Ich weiß nicht, ob Sie die noch kennen, diese kleinen ich weiß gar nicht, was es für Tiere waren, aber die kamen raus und es waren ja, glaube ich, 30 Mark und wir haben irgendwie so 2 Mark pro Woche Taschengeld bekommen und wir haben das wirklich gespart und haben uns die Dinger dann gekauft und meine Mutter hat dann wirklich, hat die dann genommen, ist mit uns in den Laden, hat die Verkäuferin zur Sau gemacht, wie sie uns sowas verkaufen könnte. Und dann mussten wir die zurückgeben und wir waren so sauer. Also.
Ja, der nächste Trend sind ja jetzt die Labulus oder wie sie heißen.
Ich finde es so schrecklich. Ich finde es so schrecklich.
Kleine hässliche Tierchen. Ja, aber daran erkennt man auch ein Produkt, wenn es trendy ist. Die Margen sind hoch und daran kann man auch einem Kind erklären, wie so etwas funktioniert. Und dass man, wenn man dann eine Aktie an diesem Unternehmen besitzt oder mehrere, dass man daran partizipiert. Ja.
Ja, das stimmt.
Von Mattel oder wer auch immer das dann aufgelegt hat.
So ist es, ja. Gut, das Thema mit diesen Labubus ist auch wieder nochmal was anderes. Da habe ich jetzt letztens eine interessante Theorie gelesen, dass der Hype auch deswegen so groß ist, weil sich gerade durch die gesamtweltwirtschaftliche Lage der Luxuskonsum verlagert auf günstigere Produkte, wie zum Beispiel auch sowas. Aber gut, das werden wir die nächsten Monate sicherlich beobachten. Zurück zu den Eltern. Was sind denn aus Ihrer Berufserfahrung jetzt, die Sie ja haben, die größten Fehler, die Sie bei Eltern oder auch Großeltern so sehen in diesem Thema?
Ja, im Grundsatz die persönliche Reflexion. Zu sagen, was hätte ich eigentlich in dem Kindesalter meiner Kinder eigentlich jetzt anders gemacht mit dem Wissen, was ich habe. Dass man sich einfach informiert über die Ressourcen, Webinare, Seminare. Es gibt wunderbare Anlegermessen in allen großen Standorten von Deutschland. B2MS ist dort eine.
Die sind ja auch immer fleißig da und halten die Fahne hoch.
Wer auch immer, Heiko, Thieme, Bernecker, es sind ganz, ganz viele Menschen, Holger Scholz mit Knauf, die
Linken
in der
wir alles.
Ja, das sind wirklich alles ehrenwerte Menschen, die versuchen, ihr Finanzwissen zu verteilen. Und wie schön ist das, dass man kostenlos sich aufschlauen darf, um dann eben halt von den Fehlern anderen zu lernen, damit man selber nicht diese Fehler macht.
Ja, das gab. Ich bin ja auch noch ohne, also das Internet gab es zwar schon, aber wir hatten es zu Hause nicht. Ich bin ja auch noch ohne das alles groß geworden. Und wenn man damals sich informieren wollte, musste man entweder Bücher kaufen, eine Zeitung lesen oder in die Bibliothek gehen, wenn man sich kein Buch leisten konnte zu kaufen. Und was heute an Wissen alles, also was Finanzinfluencer, also ich meine jetzt die seriösen, nicht wie Sie immer schön sagen, die Joghurt-Tester, was es heute alles frei verfügbar im Netz gibt, das ist schon toll, ne? Und das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen, komplett kostenfrei, werbefrei, weil wir eben ja auch das Wissen verteilen wollen, ne? Genau, also das heißt, sich mehr informieren und zwar auf den ganzen guten Ressourcen, die es gibt. Natürlich auch diesen Podcast hier abonnieren, ja, das hilft natürlich. Und weiterleiten hilft auch. Und beim Thema zu konservativ oder zu riskant, also wo liegt da die goldene Mitte bei den Eltern? Also wir gehen jetzt mal ganz plakativ und sagen Sparbuch oder Krypto?
Mitte liegt die Wahrheit. Also das Sparbuch, man muss einfach vor Augen führen, dass das eine Geldvernichtungsmaschine ist. Nehmen Sie 2% Inflation noch dazu, das frisst dann schon den aktuellen Zins einfach auf. Also von daher, da ist man schlecht beraten, das Geld, dann kann man es sich genauso unter das Kopfkissen legen. Da schläft man vielleicht ein bisschen ruhiger darüber, aber eine rentierliche Anlage ist sicherlich was anderes. Und auch in Bezug auf digitale Währungen ist natürlich immer die Frage, wie wird sich das in 60 Jahren weiterentwickeln und ist diese Währung dann überhaupt noch von den 2000 Währungen, die es gibt, definitiv dann überhaupt noch etwas wert? Gibt es sie überhaupt noch am Markt? Das breit streuen, auch danach tobe nicht alle Eier in einen Korb, dann lieber ein Kryptofonds oder ein Fonds zu kaufen, der im Bereich Semiconductors, also die dann auch die Chip-Hersteller, die an diesem Hype dann auch verdienen, also die ausstatten, so wie das früher auch war, in der Goldgräberstimmung, da haben nicht die Goldgräber Vermögen angehäuft, sondern die Schaufeln verkauft haben. Von der Seite aus würde ich mir immer dann die Frage dahinter stellen und sagen, ich investiere in die quasi das Werkzeug zur Verfügung stellen, die digitalen Währungen dann auch nutzen müssen, die darauf angewiesen sind. Sondern ansonsten breit streuen bei Kryptowährungen. Aber ich würde generell sagen, einfach breiter den Instrumentekasten noch breiter auswählen. Und da sollte ein Großteil, rund 80%, eher im Aktienbereich sein und solche Themen, die wir da gerade aufgeführt haben, dann vielleicht lediglich als Beimischung. Aber grundsätzlich würde ich es auch nicht ausschließen. In homöopathischen Dosen mit einer 5%, 4-5% ist wissenschaftlich auch fundiert, weil es unkorreliert ist, also mit den anderen Vermögenswerten innerhalb dieses Sparplans dann auch wenig korreliert, also wenig in Zusammenhang steht, dann macht das durchaus Sinn. Aber Aktien sollten in jungen Jahren, wenn der Anlagehorizont wirklich so lang ist, das Übergewicht machen und da breit international zu streuen.
Ich habe auch bei dem Fintech, wo ich mein Depot habe, hier für meine Schweizer dritte Säule, da habe ich auch den Aktienanteil und alles auf, also ich habe es auf die höchste Risikostufe gesetzt, weil ich ja auch das jetzt lange besparen werde, also mindestens 20 Jahre. Und ich kann da zum Beispiel auch, ich glaube, über 35.000 Franken jedes Jahr komplett steuerfrei und beziehungsweise abzugsfähig vom Gehalt und so alles reinpacken. Und da habe ich auch jetzt einfach die höchste Kategorie gewählt.
Das macht absolut Sinn. Vielleicht können wir ja auch nochmal einen Slide einblenden. Das ist der Slide. Da sehen Sie auch nochmal, welche Strategie ist eigentlich sinnvoll. Man kennt dort einfach aufgrund der des türkisfarbenen Charts, der dahinter gelegt ist. Das ist auch der MSCI World von 82 bis 2024. Welche enormen Hebel, also die Rendite da einfach auch entsteht. Und trotz Bärenmärkte, das ist auf der rechten Seite, die grau schraffierten Bereiche, trotz dieser 13 Bärenmärkte haben wir dort eine Vervielfachung, einen Vervielfältiger, der da wirkt. Und das ist Produktivkapital, das sind die Aktien, die in diesem MSCI World, man kann auch kleinere Indizes wählen, aber im Grundsatz, dass die Aktie einfach ihre Kraft eben halt über diesen langen Anlagezeitraum auch wirklich entfalten kann. Und wenn man dann immer noch meint, man ist in der Festgeldanlage immer noch gut beraten oder das Geld auf ein Sparbuch zu legen, dann kann man durchaus den Slide 7 mal sich näher anschauen. Und da sieht man mal, was so ein dreimonatiger Rückzug in Barmittel, mit welcher Wahrscheinlichkeit man dann eine Minderrendite erzielt. Das sind immerhin 60% Minderrendite-Wahrscheinlichkeit, und zwar von über 1,7% im Vergleich zu einem gemischten Portfolio 60-40. Und dieser Zeitraum, wenn man das dann 12 Monate in Bargeld oder auf dem Sparbuch parkt, dann haben Sie mit einer 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit eine Minderrendite im Median von über 6%, 6,7% Minderrendite gegenüber einem gemischten Portfolio. Und wenn man sich das klar vor Augen führt, dann weiß man, ist man nicht gut beraten, wenn Kinder so konservativ Gelder oder Gelder für Kinder so konservativ angelegt haben.
Also wie gesagt, blenden wir alles ein. Super eindrückliche Grafiken und ja, wir könnten wahrscheinlich noch sehr viel länger sprechen und wir bieten aber auf jeden Fall an der Stelle nochmal an, liebe Eltern, liebe Großeltern, wenn Sie das jetzt hören, schicken Sie gerne die Folge weiter. Und wenn Sie Fragen dazu haben, dann schicken Sie gern auch eine E-Mail und wir sammeln das dann mal und machen mal eine eigene Folge nur mit Zuhörerfragen. Also bitte gerne hier partizipieren. Und Herr Kreutz, wenn Sie jetzt nur einen Tipp für frisch gebackene Eltern hätten, welcher Tipp wäre das?
Kümmern Sie sich gut um Ihr Kind.
Ja, das stimmt. Aber ich meine jetzt natürlich auf der Investmentseite.
Ja, auch das. Also im Grundsatz sagt man abdiskontiert, wenn man ein Studium absolviert hat, also Ausbildung ist wichtig. Die höchste Rendite erzielen Sie immer mit dem, was zwischen den beiden Ohren ist. Und so eine klassische Ausbildung an einer deutschen Universität ist abgezinst etwa 1,2 Millionen Euro wert. Also wenn man Kinder ausbildet, dann werden sie automatisch auch in der Regel erfolgreicher am Arbeitsmarkt, bekommen eventuell die besseren Jobs, fühlen sich dort wohler, bringen mehr Leistung und erzielen dann automatisch auch ein höheres Einkommen. Das heißt also, wenn, dann würde ich in die Ausbildung meiner Kinder investieren, das steht sogar die Aktie.
Okay, aber man kann ja anfangen, damit man sich diese Ausbildung leisten kann. Kann man ja anfangen, früh auch mit dem Kindergeld zum Beispiel, einen Teil davon oder den Großeltern sagen, hey, anstelle von Geschenken, macht lieber ein Depot oder so. Ja, das wäre jetzt so was, was ich aus der heutigen Folge mitnehmen würde. Und vor allen Dingen auch einfach aus der eigenen Erfahrung auch früh in der Familie über Geld reden, ja, und erklären, wie es funktioniert. Weil das hätte meinem Bruder und mir sicherlich geholfen, wenn das früher der Fall gewesen wäre.
Perfekt zusammengefasst.
Dann gut, ich glaube, wir haben heute viel Mehrwert geliefert für Eltern, Großeltern, Onkels, Tanten. Also vielleicht überdenkt heute jeder nochmal, ob das Kind noch das Spielzeug X oder Y braucht. Wir konsumieren eh alle viel zu viel, auch meine Meinung. Insofern, ja, vielleicht wirklich lieber ein Kinderdepot eröffnen. Sie hatten ja eben auch gesagt, es gibt da viele Banken, das ist kostenlos, die Kosten sind gering etc. Also es lohnt sich echt. Deswegen appellieren wir heute an der Stelle mal an die Zukunft der Kinder. Also wir kaufen nicht Fonds und ETFs, sondern wir kaufen eigentlich Zukunft. Und jeder, der jetzt noch jünger ist, kann ja auch sagen, es ist ja auch Eigennutz, ja, weil wenn die später mehr Geld haben, dann wird der Staat ja auch weniger belastet. Insofern, es ist ja eigentlich auch so ein Generationen Vertragsthema, wenn man so möchte. Aber da habe ich jetzt sehr weit ausgeholt. Insofern, Herr Kreutz, vielen Dank für all die Insights, vor allen Dingen auch für die tollen Slides, die Sie vorbereitet haben. Das wird vielen helfen. Und damit sage ich Moin Moin nach Hamburg und bis zur nächsten Episode vom Börsenbrain.